Heute geht es um die wichtigen Dinge zwischen Profis und Amateuren.
Ja, wie machst du das jetzt? Also machst du dann gar keinen Nachtischtag mehr oder ist jeder Tag ein Nachtischtag?
Jeder Tag. Jeder Tag,
Also ich kann aus
das.
dem, in Anführungszeichen, Profitrainingslager aus Lanzarote berichten, dass da für viele auch jeder Tag ein Nachtischtag ist. Bei mir jetzt nicht so, aber ich meine, das kann ja jeder entscheiden, wie er will.
Und wir reden auch über die Unwichtigen. Warum macht ihr das Ganze überhaupt? Wie geht es den Verein? Wie kann man für den Sport oder für Triathlon im Besonderen werben? Wie sollen Triathlonrennen aussehen?
Heute seid ihr zu Gast bei der Zielverpflegung. Das hier wird eine Anti-Shitstorm-Folge. Und zwar denke ich, dass der Podcast der richtige Raum ist, auch mal unangenehmere Themen zu thematisieren, weil man einfach mehr Zeit hat, das darzulegen. Dann ist mir eigentlich auch egal, ob mich danach jemand mag oder nicht, weil ich habe da meinen Standpunkt dargestellt. Einer meiner Gäste ist Christian Sieben und hat mich schon oft nach dem einen oder anderen Shitstorm auf den richtigen Weg gebracht und mir eine Rückmeldung gegeben, wenn ich auf dem Holzweg war. Und der andere Christian Ganser hat sich bei mir beworben. Beides Age-Grouper. Und deshalb will ich halt heute so eine Profi-Amateur-Folge hier machen. Und ich glaube, das kann für alle interessant sein. Beide sind mehr oder weniger meine Generation. Bei dem einen steht die 3 vorne, bei dem anderen noch nicht. Beide kommen aus Rheinland-Pfalz, haben von Sprint bis Mitteldistanz-Langdistanz schon alles gesehen, was der Triathlon so hergibt. Hallo an euch beide.
Hi.
Hi Boris, grüß dich.
Der Einfachheit halber, Christian Sieben, werde ich ab jetzt nur noch C7 nennen, weil ja beide Christian heißt. Und deswegen glaube ich, dass das dem Zuhörer und der Zuhörerin einfacher vermittelbar ist, wenn wir das ganz klar trennen. Trotzdem stelle ich Christian Ganser zuerst vor. Also er macht seit 8 Jahren Triathlon, ist da direkt im Verein in Mülheim-Kärlich eingestiegen. Und das ist ja auch immer so meine Empfehlung, dass man sich einen Verein sucht und da so ein bisschen an den Sport herangeführt wird. Er ist mittlerweile da auch der sportliche Leiter, organisiert den Taurusman. Das ist so ein kleiner Triathlon vor Ort, ist aber hier in Rheinland-Pfalz immer so ein Saisoneinstieg mit. Moderiert er auch lustigerweise. Kann heute also auch sein Moderationstalent an den Tag legen. Ist auch in der Rheinland-Pfalz-Liga so ein bisschen aktiv. Arbeitet bei Canyon seit 2020. Und wir kennen uns seit seinem zweiten Triathlon-Jahr. Da waren wir nämlich zusammen im Trainingslager bei Peter Sauerland auf Mallorca. Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. War das soweit richtig, Christian?
Ja, doch, das war soweit richtig. Ich würde vielleicht noch eins ergänzen, die Organisation vom Taurusman. Also ich organisiere den mit. Ich bin nicht der Hauptorganisator, sondern Teil der Orga-Truppe.
Ja.
Aber ansonsten passt das soweit.
Ja, das ist, also ich denke, der Einblick wird heute auch nochmal kurz spannend, weil am Wochenende war ja zumindest der Swimrun in Darmstadt. Naja, Buschütten ist abgesagt. Also ist so ein bisschen, ist denke ich auch durchaus spannend, wie kleine Vereinstriathlons mit der aktuellen Situation umgehen. Da werde ich dich sicherlich auch nochmal löchern. Aber auf das Trainingslager bei Peter Sauerland möchte ich auch kurz nochmal eingehen. Da haben wir uns ja dann gesehen, weil ich damals mit einem Vereinskollegen von dir auch viel zusammen trainiert habe, mit dem in der Bundesliga gestartet bin. Das war so dein Einstieg in den Triathlon. Also in der ersten Woche haben wir noch relativ viel zusammen trainiert. Ich kann mich da an so eine legendäre Ausfahrt nach Porto Colom und dann weiter nach Colonia San Jordi erinnern, wo es dann Eis gab und wir dann zurückgefahren sind. Und die zweite Woche hat man dann nicht, dich nicht mehr so häufig gesehen. Hast du da aus dem Trainingslager irgendwas mitgenommen?
Oh ja, da habe ich tatsächlich sehr, sehr viel mitgenommen. Das war so ein bisschen die Feuertaufe im Triathlon, sage ich mal. Und ja, der Christian hatte mich damals da mitgenommen, weil er beim Peter schon öfter war, hat gesagt, ich soll mal mitkommen. Ich hatte damals noch recht wenig Erfahrung, auch noch recht wenig Trainingskilometer und bin aber mitgekommen, hab mich auch riesig drauf gefreut und habe da auf jeden Fall sehr viel gelernt, weil ich natürlich wie beim ersten richtigen Trainingslager, wie man das so macht, total total übermotiviert war und auch eigentlich viel zu viel über meinen Verhältnissen gemacht habe und das dann auch am Ende tatsächlich sehr stark gemerkt habe. Also es war auf jeden Fall cool, aber ich habe extrem viel gelernt, habe gelernt, wie man auch so einen Trainingslager sich einteilt und sowas alles. Und es war, es hat dann auch die nächsten Jahre wesentlich besser funktioniert. Aber damals habe ich gegen Ende dann doch schon stark gelitten. Wie du schon gesagt hast, die erste Woche war noch recht gut, aber in der zweiten Woche, naja, ob das da noch so viel mit effektivem Training zu tun hatte, weiß ich nicht.
Also ich erinnere mich eigentlich nur daran, dass ich dich nur noch beim Essen gesehen habe und du den Rest des Tages fast im Bett verbracht hast.
Ja, das war der letzte Tag tatsächlich. Der letzte Tag, da hat mein Körper mir gesagt, nee, hör besser auf. Das war zu viel des Guten. Da bin ich tatsächlich nur zum Essen gekommen und konnte auch da nicht wirklich viel essen. Also da war wirklich komplett Ende. Das weiß ich noch sehr gut. Und da habe ich tatsächlich auch wirklich draus gelernt. Da hat man mich auch tatsächlich nicht mehr gesehen an dem Tag. Ja,
ja, das ist richtig. Aber das ist ja quasi die perfekte Regeneration, muss man sagen. Ne? Essen und schlafen, viel besser kann man es nicht machen.
Ja, also was mir da in Erinnerung geblieben ist, das muss ich einfach noch mal so erzählen, war damals erste richtige Trainingslager und dann mit Boris Stein, ja, mit dem Profi-Triathlet am Tisch gesessen. Und eigentlich war abends immer so das Credo, essen was geht und alles rein. Wir haben ja trainiert am Tag, ne, und wir können uns ja alles leisten. Und dann war man doch irgendwie so ein bisschen vorsichtig, weil da hat ja dann der Boris am Tisch gesessen, der da ein bisschen bedachter war, was das Essen angeht. Und da haben wir uns dann dazu hinreißen lassen. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt oder ob du da auch irgendwie mitgemacht hast. Wir haben auf jeden Fall gesagt, Christian und ich, wir machen nur jeden zweiten Tag Nachtischtag. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Habe ich danach auch nie wieder gemacht. Aber damals war das so ein bisschen, jetzt können wir hier nicht jeden Tag Nachtisch essen. Geht ja nicht, ne? Und haben wir uns dann darauf zu hinreißen lassen, jeden zweiten Tag nur den Nachtischtag zu machen. Und das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben.
Ja, wie machst du das jetzt? Also machst du dann gar keinen Nachtischtag mehr oder ist jeder Tag ein Nachtischtag?
Jeder Tag. Jeder Tag. Das.
Also ich kann dem, in Anführungszeichen, Profitrainingslager aus Lanzarote berichten, dass da für viele auch jeder Tag ein Nachtischtag ist. Bei mir jetzt nicht so, aber ich meine, das kann ja jeder entscheiden, wie er will. Aber schön, dass meine Autorität da euch zu einem gesunden Lebensstil gezogen hat.
Ja, zumindest temporär, ne?
Ja. Und dann gab es auch im Zimmer danach noch eine Tüte Chips, oder wie? Am Nicht-Nachtischtag.
Könnte sein, ja.
Wenn es keiner gesehen hat. Ja, ist halt schon so in so einem Triathlon-Trainingslager, wo man halt auch mit Altersklassenathleten ist oder in so einem Triathlon-Hotel, da hat man schon das Gefühl, dass einem die anderen anwesenden Personen da oft auf den Teller schauen und ganz gerne auch mal kommentieren, was man so isst. Naja, das macht für mich sogar noch einfacher, da keinen Scheiß zu essen, aber muss halt jeder auch wissen, wie er es macht. Also ich habe zu Hause keinen Nachtischtag, also brauche im Trainingslager auch keinen Nachtischtag.
Ja, aber ich glaube, das ist schon richtig. Ich sehe das ja auch aus der Age-Cooper-Brille. Und wenn man dann da in so einem Hotel sitzt und sieht dann halt, egal wen, in irgendeiner Form Profi am Tisch sitzen, da guckt man doch dann schon gerne mal hin, ne, was dann so auf dem Teller ist. Und sei das jetzt als Vorbild oder weil man es nachmachen will oder einfach nur, weil man es sich mal angucken will, da guckt man halt dann doch auch gerne mal hin. Ne? Das ist ja schon so.
Mehr oder weniger beim Nachtisch oder beim Nachtisch der Saison haben C7 und ich uns kennengelernt. Der Nachtisch der Saison ist die Selfish Night. Da hat dich oft Jens Roth mit, also eigentlich immer Jens Roth mitgebracht. Die erste Begegnung zwischen dir und Jens Roth ging viral durch die DTU. Das ist der berühmte erste Triathlon, wo du ein paar Tipps von der niedrigen Startnummer haben wolltest, von dem du gedacht hast, der sei ein Profi oder ein besonders guter Athlet, und dabei hatte sich Jens einfach nur wie du relativ früh angemeldet. Und der hat dich dann in der Folge immer, oder ihr seid Freunde geworden, und der hat dich auf die Selfish Night mitgenommen. Naja, also beim Programm der Selfish Night, da sind wir uns dann auch ein bisschen näher gekommen, weil das so ein bisschen, ja, das hat schon seine Längen hin und wieder, bis auf der eine Zauberer, der war sehr stark. Du kannst auch was erzählen, dass man dann später am Abend auch noch einen Whisky mit Marino von Honagger trinken kann, auf der Selfish Night.
Ja. Ja, da war schon die ein oder andere legendäre Geschichte bei. Ich muss aber sagen, wir kennen uns schon länger.
Noch länger.
Pass auf, die erste Begegnung von uns beiden, die war, ich würde sagen, in Zell 2013 in der Wechselzone oder 2014. Ich kannte dich nicht. Du warst auch mit, du warst, hast auch das Rennen gemacht, hast dann da eingecheckt und wir standen da irgendwie zusammen und dann hast du mir deinen Namen gesagt und ich habe gesagt, ach, du bist doch der Typ, der da auf dem Foto drauf war mit dem grünen Oberteil und der roten Hose. Und da habe ich gesagt, wie kann man denn so eine Farbkombination wählen?
Also das hatte ich jetzt so, also das hatte ich nicht als unsere erste Begegnung in Erinnerung, aber ich habe auf jeden Fall schon mal, also das hast du mir auf jeden Fall nochmal irgendwann gesagt, als ich eine neue Trikotkombination
Ja.
hatte. Immer wenn ich dann ein bisschen unglücklich mit meiner Farbkombination war, hast du mir gesagt, aber du hattest ja auch mal dieses Grün-Rote an. Schlimmer könnte es nicht
Ja,
werden.
genau.
Aber nochmal zu diesem Grün-Roten, ne? Also mein Vater,
Ja.
das ist ja so die Referenz bei mir, ob was gut oder schlecht ist. Für den war immer wichtig, dass man sich erkennt, mich erkennt. Und das Grün-Rote hat man halt erkannt. Und da konnte man halt schon von weitem erkennen, da komme ich jetzt. Und das ist wichtig.
War das Genfit grün-rot
Ja,
oder?
genau. Also denke ich, es war oben grün, unten rot. Rot war, ist ja so eine klassische Skinfit-Farbe. Und grün gab es da ein, zwei Jahre so als Sonderserie. Und das grüne Trikot gab es noch lange zu kaufen, weil das nicht ganz so gut ging.
Ja, stimmt, ja.
Also, Chris C7 macht Triathlon seit 2010. Das war dann der ist halt allgemein Typ, relativ klarer Gedanken. Aber ein Jahr später, als wir uns dann in Zell theoretisch hätten wieder treffen müssen, also nicht 2014, 2015, kam es bei dir, als du Jens und mich da gegeneinander hast kämpfen sehen zum Ausschalten deines Gehirns. Und zwar, Jens war in Führung und du hast ihn angefeuert und wir waren ja dann schon ein wenig besser miteinander bekannt und deine Emotionen haben dich dazu verleitet, Jens euphorisch anzufeuern von der Seite und bist ein paar Schritte mitgelaufen, was ja nicht so ganz erlaubt war und du wurdest dann direkt dafür bestraft. Nicht von einem Kampfrichter.
Sondern von einem Straßenschild. Dann bin ich mal gegen so einen Pfosten gelaufen und als du vorbeikamst, habe ich da gelegen.
Genau.
Und Boris, was war das für ein Anblick?
Um ehrlich zu sein, ich habe ihn gar nicht gesehen. Also, er lag halt ja dann da. Also mich hat er halt einfach nicht angefeuert. Das war ein bisschen traurig. Also war ich dann schon not amused, weil ich habe gedacht, wir wären befreundet, so in die
Aber
Richtung,
die
ne?
anderen 3 Runden habe ich auf jeden Fall beide angefeuert.
Ja, sehr gut. Um vielleicht ein bisschen den Kontrast von euch beiden zu nennen, also ich habe bei Christian gesagt, dass er so der klassische Vereinssportler ist. C7 hat auch so eine lose Trainingsgruppe, aber ist jetzt nicht im Verein so mega aktiv, ist auch schon in der Liga gestartet. Hat aber dann im letzten Jahr so einen kleinen Triathlon selber organisiert für sich und Jens Roth im gemieteten Naturschwimmbad in Simmern. Da wart ihr dann schon morgens um
Um 7 Uhr.
7 um 7, das trifft sich gut. Und habt ihr euren eigenen Triathlon gemacht. Wurde es ein, zweimal überrundet beim Schwimmen, aber dann lief, glaube ich, dann in der Regel danach ganz gut und du hattest ein kleines Ziel. Das war quasi so deine Corona-Challenge.
Genau, also die Geschichte geht schon früher los. Ich wollte dann 2019 noch mal eine Mitteldistanz machen, habe im Dezember mit einem Trainingsplan angefangen und dann weiß ja jeder, wie das so im Februar, März verlaufen ist. Und dann habe ich aber zu mir gesagt, nein, du machst jetzt dein Rennen. Und dann habe ich auf den Tag, an dem mein normales Rennen gewesen wäre, mir das eigene Rennen halt organisiert. Ja, Jens ist mit mir zusammen geschwommen. Wir sind dann noch zusammen Rad gefahren, eine knapp 90 Kilometer Runde. und haben dann bei mir zu Hause den zweiten Wechsel gemacht. Und von da aus den Halbmarathon sind dann noch ein anderer Laufkollege von mir und noch zwei andere mitgelaufen. Und mir kam noch jemand mit dem Fahrrad entgegen. Und so haben wir dann mal eine Mitteldistanz gemacht. Also ich habe dann meine Mitteldistanz gemacht, die ich sowieso machen wollte. Und weil ich mir dachte, wer weiß, wann man nochmal so fit ist und gibt mal Vollgas. Und das war auch für mich das schönste Rennen, was ich jemals gemacht habe, weil da eigentlich so viele positive Vibes mit bei waren und weil da so viele Leute mit dabei waren, die mir viel bedeuten. Und das ist so der Wettkampf, von dem ich einfach am meisten zehre. Also mir ist das, ich war danach, ich glaube 4:12 oder so war ich im Ziel. Die Zeit ist mir aber ein Stück weit echt Wurst, weil was hätte mir das gebracht, wenn ich irgendwo bei einem anderen Rennen der 4., 5., 6., 7. gewesen wäre. Also dieses Event, das war halt richtig gut. Und danach haben wir hier noch auf der Terrasse gesessen. Es kann ich nur jedem empfehlen, sein eigenes Rennen zu machen.
Und du hattest ja dann quasi alle Leute bei dir dabei, die du sonst vielleicht da nicht an den Streckenrand bekommst. Also das ist schon nicht schlecht, ne? Also normalerweise ist man ja im Sommer so ein bisschen verstreut in alle Wege und der eine trainiert hier und der andere trainiert da. Und dann hatten vielleicht gerade dann viele Zeit. Ja.
Das war echt cool. Also super. Also ich habe Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil es ist wirklich für mich das absolute Top-Rennen. Da ist mir jedes andere Rennen ein Stück weit echt Wurst.
Christian organisiert ja den Taurus-Triathlon mit. Wie ist da so der aktuelle Planungsstand in Zeiten von Corona? Also für dieses Jahr bestimmt abgesagt. Aber was habt ihr euch da so für Gedanken jetzt gemacht? Letztes Jahr hat er ja auch nicht stattgefunden. Wie geht's kleinen Vereinen, die jetzt Triathlon für mehr als einen organisieren?
Ja, es ist aktuell auf jeden Fall nicht so einfach. Wir haben jetzt das Glück, dass wir als Verein finanziell nicht jetzt komplett da dranhängen. Ne? Also wir können das einigermaßen verkraften aus finanzieller Seite, aber es ist halt einfach für uns mega, mega schade, weil wir uns eigentlich jedes Jahr darauf freuen, den Taurusman auszutragen. Das ist so ein bisschen die lokale Zusammenkunft für viele. Für viele ist der Taurusman so der Start in die Saison. Also wir haben wirklich so viele Athleten, die jedes Jahr regelmäßig kommen hier aus der Region und die sich immer freuen. Und denen können wir halt einfach nichts bieten im Moment. Das größte Problem ist einfach das Taurus an sich. Hat ja weiterhin geschlossen. Und da stehen wir halt immer noch in Gesprächen, oder das heißt in Gesprächen, wir haben ja darauf keinen Einfluss, die Öffnungsperspektive ist halt einfach aktuell unklar. Und solange das nicht klar ist, können wir halt auch einfach kein Triathlon anbieten. Und wir überlegen halt schon in andere Richtungen, ob was zum Beispiel in Richtung Duathlon gehen würde. Dieses Jahr ist ja schon abgesagt. Ich glaube, im Spätsommer ist es auch eine ganz schwierige Geschichte, weil im Prinzip ja alles jetzt nach hinten verlegt wird. Sie stand da noch irgendwo reinzuquetschen, für so einen kleinen Verein oder für so eine kleine Veranstaltung wird auch schwierig. Aber wir wollen auf jeden Fall, sobald es wieder geht, auch wieder angreifen und wieder was anbieten können, ne? Weil wir wirklich drauf brennen, wieder was machen zu können. Ja.
Ja, ich habe am Anfang schon gesagt, dass der Swim dann am Darmstadt am Wochenende stattfand. Das ist schon irgendwie ein Positivzeichen, dass es auch irgendwie geht. Aber in dem Schwimmbad ist halt auch nun mal Wasser drin. Und da wird wohl auch regelmäßig geschwommen. Ist so ein bisschen so eine andere Ausgangsbasis. Aber es scheint ja irgendwie auch was machbar zu sein. Du hast schon angesprochen, dass für viele kleine Vereine so der lokale Triathlon so ein Teil der Finanzierung des Vereinslebens bildet, und das ist in Montabaur halt auch so, wo jetzt schon zum zweiten Jahr die Veranstaltungen erstmal abgesagt sind, und das tut dem Verein dann halt einfach auch schon weh. Auf der anderen Seite haben die Jugendlichen auch wenig Motivation im Moment, also zumindest mal einzudrehen. Die schon im Verein sind, machen sich teilweise halt auch Gedanken darum, ob die drin bleiben oder nicht, weil man bekommt ja im Moment nicht wirklich eine Gegenleistung. Wie ist das bei euch?
Ja, da haben wir eigentlich tatsächlich genau dasselbe Problem. Bei uns war es die letzten Jahre so, dass wir von den Neuzugängen her extrem gut aufgestellt waren. Wir haben wirklich viele, viele neue Mitglieder generieren können, und weil wir auch eigentlich ein recht gutes Trainingsangebot hatten, und dass das viele Leute angesprochen hat. Wir waren in der Liga oder waren in der Liga sehr aktiv, solange es noch stattgefunden hat, mit 4 Mannschaften. Und das lief echt gut die letzte Zeit, bis halt dann Corona kam. Aber jetzt sind wir halt da auch extrem, extrem eingeschränkt, was das Trainingsangebot angeht. Eigentlich seit Corona da ist, gibt's halt kein Schwimmen mehr, weil das Taurus geschlossen hat oder unser Schwimmbad geschlossen hat. Und ja, das Trainingsangebot ist halt extrem eingeschränkt. Und das merkst du natürlich schon auch in Neuermeldungen aktuell. Wen willst du aktuell überzeugen, in den Verein einzutreten? Das macht ja tatsächlich auch wenig Sinn, weil man aktuell einfach keinen Gegenwert dafür bekommt, weil es halt sehr schwierig ist. Und da sind wir eigentlich auch in derselben Situation.
Muss dieser Gegenwert denn immer ein Trainingsangebot sein? Also ich finde, im Moment ist es ja so, dass der gesamte Triathlon ein Stück weit brach liegt, auch diese ganzen kleinen Veranstaltungen. Aber die Veranstalter haben ja trotzdem laufende Kosten. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe letztes Jahr bei jedem Rennen, bei dem ich angemeldet war, wo es dann hieß, du kannst jetzt dein Stadtgeld zurückhaben, habe ich jedes Mal 20 Euro dagelassen. Warum sagen denn die Rennen, die es jetzt ja offensichtlich auch alle gibt, nicht jetzt schon im Vorfeld, passt mal auf, kann nicht stattfinden, aber lasst uns doch bitte generell einen Zehner da oder 5 Euro oder spendet irgendwas, weil der Triathlon besteht aus extrem vielen Menschen, die es richtig finden, 350 Euro für eine Anmeldung von Ironman XY Challenge sonst was zu bezahlen, und die wären doch bestimmt auch dazu in der Lage oder dazu locker mit einem Spendenaufruf bereit, 10 Euro für einen kleinen Verein zu zahlen und 10 Euro für den anderen und 10 Euro für den. Ich meine, im Moment könnte man das ja locker mal machen.
Bestimmt werden die dazu bereit. Uns geht es jetzt tatsächlich in erster Linie gar nicht darum, irgendwie ein finanzielles Feedback zu bekommen oder finanziell da eine Gegenleistung zu bekommen, sondern uns liegt es wirklich daran, einfach den Triathlon veranstalten zu können. Das wäre uns am allerwichtigsten. Oder generell auch, wenn man es dann allgemein auf den Sport bezieht, allgemein einfach unseren Mitgliedern wieder eine Gegenleistung bieten zu können in Form von einem Trainingsangebot. Ja, oder irgendwo Zusammenkünften. Ich meine, wir machen ja auch jedes Jahr Weihnachtsfeiern und Sommerfeste und sowas. Sind ja so die Punkte, wo die Vereinsmitglieder zusammenkommen, zumindest die Aktiven, ne? Und das hast du halt aktuell nicht, und das fehlt einfach. Also dieses komplette Vereinsleben fehlt halt, ne? Und beim Triathlon fehlt einfach dieses einmal im Jahr Zusammenkommen, und das ist so die Thematik. Gerade gar nicht mal so sehr das Finanzielle.
Weil ich war auch bei der RTV-Sitzung, vor 2 Jahren war ich bei, weil ich ja, nee, Boris, ich bin nicht nur Einzelsportler, ich war in den letzten 2 Jahren im Mittelmosel-Triathlon-Team, und davor war ich bei Tripost Trier auch 2 Jahre, und davor war ich bei Simmern. Also ich habe mich schon hier ziemlich im Hunsrück und erweiterten Kreis durchgestartet.
Ja, die Frage ist halt, wie wirkt man also momentan quasi für Sport, ne? Also da, wo kann Sport noch stattfinden? Das ist halt dann im Moment das Problem, dass halt Veranstaltungen nicht stattfinden, dass halt auch Jugendliche, die wahrscheinlich nicht von sich aus alleine Sport treiben können, keinen betreuten Sport machen können. Das ist halt einfach so ein bisschen traurig momentan. Naja, da kann man zumindest mal sagen, dass der Verein, von dem du jetzt kommst, Christian, und ja, in Montabaur ist halt ähnlich. Klar, das Vereinsleben als solches einfach halt nicht stattfindet, aber der Verein ganz offensichtlich so gewirtschaftet hat, dass er nicht hundertprozentig abhängig ist von den Veranstaltungen und da weiterleben kann, was halt einfach auch eine gute Sache ist. Es ist halt einfach die Frage, wie generiert der in Zukunft wieder Mitglieder, aber ich hoffe halt einfach, wenn Wettkämpfe kommen, dass es halt dann wieder stattfindet. Ein Ding, das Triathlon so ein bisschen besonders macht und von anderen Sportarten abhebt, ist ja, dass Profis und Amateure an einer Startlinie stehen bei Veranstaltungen. Und ich habe ja diesen Podcast hier damit eingeleitet, dass das eine Anti-Shitstorm-Folge ist. Und dann wollte ich doch mal auf einen Shitstorm, den ich letztes Jahr geerntet habe, eingehen. Und zwar habe ich nach der Challenge Davos gesagt, dass uns im Moment auf die Füße fällt, dass wir so ein Profi-Amateursport sind, oder die Verbindung von Profi- und Amateursport fällt uns im Moment auf die Füße. Im Radsport gibt es halt total selten irgendwie ein Rennen ohne Wertung. Nun hatte ich schon zweimal irgendwelche Rennabbrüche, weil man einfach viel größere Felder hat und die viel schlechter handelbar sind. Um das nochmal polemisch aus meiner Sicht zu sagen und dann direkt den Shitstorm von eurer Seite zu bekommen, ist, denke ich, halt auch momentan ein Problem, warum es im Triathlon so wenig Wettkämpfe gibt, dass es halt auch ein Amateursport ist, wenn man halt einfach sieht, dass eine Wintersport-WM in Oberstdorf, also in Deutschland, stattfinden kann, aber es ganz offensichtlich schwierig ist, einen Triathlon zu organisieren.
Also ich bin da komplett bei dir. Ich finde, im Moment sollte der Sport nur für die Profis komplett gewährleistet werden. Ihr verdient damit euer Geld. Das ist eure Grundlage. Und bevor ich gar keinen Triathlon im Fernsehen sehe oder wo auch immer, dann hätte ich gerne ein ordentliches Profirennen. Wenn man ehrlich ist, Ironman Hawaii auf ZDF, den schaut man doch auch nur wegen des Profirennens. Egal welches Rennen, es wird sowieso nur das Profirennen übertragen. Und für meinen Teil ist es so, bitte ja, macht das. Challenge Daytona war super, da waren ein paar andere Sachen, die waren nicht so toll. Aber insgesamt finde ich schon, dass man den Weg gehen sollte und dass man das auch ermöglichen sollte, weil das hält die Leute ja an der Stange, wenn es Profirennen gibt.
Bin ich erstmal auch deiner Meinung. Ich glaube, da sehen wir jetzt gerade so ein bisschen gleichzeitig den Fluch und Segen von unserem Sport. Also zum einen den Segen, fangen wir mit dem Positiven an, den Segen, dass wir halt ein Sport sind, wo der Age-Grouper so nah an den Profi rankommt wie an kaum einem anderen Sport, ne? Weil die Rennen sich halt sehr stark vermischen und alles irgendwo am gleichen Tag stattfindet. Das war halt bisher immer cool und man hat auch nie dran gedacht, dass sich das irgendwann mal negativ äußern würde, glaube ich. Und jetzt sehen wir halt gerade so ein bisschen den Fluch, dass dadurch halt die Organisation für alle Veranstalter extrem erschwert wird. Ne? Ich glaube, viele Veranstalter leben mehr davon, leben mehr finanziell nicht unbedingt davon, dass es ein Profirennen gibt, sondern dass es halt ein Age-Grouper-Rennen gibt. Ne? Und das macht es halt für die extrem schwierig. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so, dass es einfach schon wieder viel mehr Sport in anderen Bereichen gibt, den wir aktuell sehen, wie im Triathlon. Ne? Aber ich sehe es auch so, wie Christian das gesagt hat, wenn ich jetzt aus der Zuschauersicht gucke und ich mache nicht nur gerne Triathlon, ich gucke auch mega gerne Triathlon und freue mich, dass die Medienpräsenz da auch größer geworden ist die letzten Jahre gefühlt. Und aus der Sicht freue ich mich auch immer absolut, wenn aktuell was zustande kommt mit einem reinen Profifeld. Und weil es einfach cool zum Angucken ist. Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen bei dem Thema Fluch und Segen. Ne? Das hat seine positiven und negativen Seiten.
Du hast schon gesagt, ein Vorwurf an mich war dann, dass ich nicht berücksichtigen würde, wer mich bezahlt. Und ich weiß, wer mich bezahlt. Und zwar sind das die Altersklassenathleten. Aber es sind halt eben nicht die Altersklassenathleten, die übers Startgeld werde ich nicht bezahlt. Also das, was ich so an Einnahmen durch Preisgeld habe. Das war jetzt so letztes Jahr, glaube ich, wenn man noch das dazu nimmt, was ich von der PDO so als, weil ich in den Top 100 war, bekommen habe, waren es, glaube ich, $6,000 oder so. Das ist jetzt halt auch nicht wenig, also das will man nicht haben. Aber das ist jetzt nichts, womit ich meine Familie ernähren kann, sondern wer mich bezahlt, sind die Altersklassenathleten, die quasi die Fahrräder kaufen, die Laufräder kaufen. Und im Moment sind es halt eher die Muddis und die Pubbies, die E-Bikes kaufen. Und wenn es halt langfristig keine Veranstaltungen mehr gibt, überlegen sich meine Sponsoren halt auch irgendwie, ob die jetzt tatsächlich in einen Sportler investieren, der kaum stattfindet. Und deshalb ist es halt einfach, auch für mich einfach halt wichtig, wenn irgendwie Veranstaltungen stattfinden. Und letzte Saison habe ich einfach gemerkt, dass in Polen, da gab es halt, das war auch ein Amateurfeld, aber die haben halt gebeten, dass halt die Zuschauer zu Hause bleiben. Und das war halt echt eine traurige Veranstaltung. Ne? Also ich bin jetzt nicht der riesen Fußballfan und ich habe wenige Fußballspiele so gesehen. Und das ist ja schon ziemlich traurig. Aber so als Triathlet das dann alleine zu machen, das war richtig traurig in Polen. Ja, das fehlt halt einfach dann. Ne? Du hast gesagt, C7, dass du bei deinem eigenen Triathlon, da hattest du deinen Support ja dann quasi auch ständig dabei. Das war dann bestimmt eine andere Nummer.
Jens ist mit dem Mountainbike nebenher gefahren und ich konnte mir Lieder wünschen, die ich wollte. Und grundlegend hatte ich ja auch richtig Bock und es ist gut gelaufen und die Leute waren alle positiv gelaunt. Das ist schon was anderes. Aber wie gesagt, wir hatten das irgendwie ja schon in die Richtung gelockt. Das hängt dann ein Stück weit an dem Veranstalter. Der Veranstalter muss das ermöglichen, dass ihr alleine ein Rennen machen könnt. Und wenn dann ein Age-Grouper meint, dir sagen zu müssen, dass du nicht weißt, wo du her bezahlt wirst, das ist für mich viel zu kurz gedacht, weil es geht ja dann doch einfach darum, dass der Sport ausgeübt werden kann. Und nur weil ich den Sport im Moment nicht ausüben kann, kann ich ja den Profis nicht vorschreiben, dass sie es auch nicht sollen.
Ja, ich glaube, da sind wir uns mittlerweile schon irgendwie einig, dass wenn man die Bedingungen schaffen kann, dass man halbwegs sicher Profisport ermöglicht, also dass wir das versuchen sollten und dass das für alle einen Mehrwert gibt. Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen so eine langfristige, also es stellt sich zumindest mal für mich. Ich fand jetzt das Rennen in Miami, das war schon irgendwie so ein Miami und Daytona vorher, das war schon irgendwie so eine neue Stufe, weil die Übertragung war ganz gut und es war ein relativ faires Rennen, also immer im Vergleich zu dem, was man sonst so sieht mit den, es bietet halt echt viele Möglichkeiten, die 20 Meter einzuhalten und tatsächlich dann auch halbwegs zu kontrollieren, wenn die Kampfrichter durchschreiten, und ich finde, das könnte halt auch für die Zukunft eine Chance sein. Also ich finde halt, dass durch den Rolling Start, den wir bei diesen großen Feldern haben, bei Ironman und Challenge, dann hat man eh nicht mehr so richtig im gleichen Rennen. Und ich fände es halt eigentlich ganz gut, wenn es quasi das Profi-Rennen so als eine Rahmenveranstaltung stattfinden würde. Also wie im Radsport, bei Roubaix oder bei Flandern. Wo man sagt, samstags Age-Group-Rennen, Sonntag Profi-Rennen. Und das muss ja noch nicht mal auf derselben Strecke sein. Man kann das ja quasi auf eine kleinere Strecke bringen, die ein bisschen zuschauerfreundlicher ist als das Profirennen jetzt. Das Amateurrennen ist auf einer großen Strecke, weil man ja auch die ganzen Amateure da irgendwie auf die Strecke bekommen will, ne? Und dann könnte man halt auch die 20-Meter-Regel durchsetzen, was halt auch im Amateurfeld echt schlecht geht, weil die ganzen Leute auch irgendwie auf die Strecke verteilt werden müssen, ne? Also wenn man es halt schaffen würde, im Rahmen von einem Amateur Ironman oder Challenge-Rennen auch halt ein eigenes Profi-Rennen zu veranstalten, das dann vielleicht halt auf einem 5-Kilometer-Kurs oder auf einem 10-Kilometer-Radkurs stattfindet, wo man halt dann einfach 18 Mal vorbeikommt. Ne? Also finde ich halt eine mega interessante Idee und ist halt so ein bisschen weniger erklärungsbedürftig, als wenn jetzt am Mainufer in Frankfurt bei der HR-Übertragung man oft sagen muss, dass der da jetzt bei dem führenden Mann mitläuft, auf seiner ersten Runde ist oder in der Staffel ist und eigentlich zum Rennen gar nicht dazugehört.
Ich glaube, das ist der Spirit, der übertragen werden soll, dass das irgendwie jeder kann. Und ich meine, so ein Langdistanztag, der ist ja sehr lang. Und wenn ich da nur 20 Profis beim Schwimmen, Radfahren und Laufen zuschaue, das würde ich tun, aber das würde der gemeine Fernsehzuschauer, der würde es niemals tun, das ist ihm viel zu langweilig. Da muss dazwischen drin noch eine Geschichte von Egon Kurt 46 aus sonst was erzählt werden, der eine andere Geschichte hat und zu diesem Ironman gekommen ist, und so bekommen die ja ihr Storytelling für den ganzen Tag. Und wenn man das auseinanderzieht, dann hast du nicht mehr diese Symbiose und du hast auch nicht mehr diese Gesamtparty, die du dann in dem einen Tag abfackeln kannst. Für den rein sportlichen Aspekt wären Einzelrennen natürlich viel, viel schöner, aber für die mediale Verarbeitung glaube ich nicht, dass das eine Perspektive hat.
Und für dich so als Fan sozusagen, also du hast mir ja dann, als ich das zum ersten Mal dir gegenüber gesagt habe, dass du das halt auch, dass du teilweise, und du bist ja tatsächlich im Triathlon echt involviert, aber dass du teilweise das halt auch nur guckst, weil du Jens und mich kennst. Ne? Und jetzt nicht unbedingt, weil du Triathlon-Sport 8 Stunden lang am Stück ertragen kannst.
Also Hawaii ist für mich auch immer eine Party, die ich mit 2, 3, 5, 6, 7 Leuten feiere. Ich schaue mir das dann schon alles an, aber an die Strecke gehen würde ich selbst nur, wenn eben da Leute starten, die ich kenne und die ich auch mag. Ansonsten wäre das für mich kein Grund, dahin zu gehen.
Ich glaube, dass Strecke ist auch nochmal was anderes, ne? Weil Strecke bist du halt an einem Punkt und bekommst gar nicht so das Drumherum mit. Also du kannst gar nicht quasi so richtig einordnen, was eigentlich passiert, weil du bist an diesem einen Punkt und siehst halt ab und zu mal jemanden vorbeikommen. Wenn du Glück hast, kannst du dir im Ticker, im Ironman-Ticker oder wie auch immer noch angucken, wie gerade so der Stand ist. Aber so die Fernsehübertragung, also da muss ich sagen, als ich jetzt hier auch Miami und Challenge Day 200 gesehen habe, es hat mich tatsächlich richtig gefreut. Also die Art und Weise, wie übertragen wurde und wie auch dann die Zwischenstände durchgegeben wurden. Man hatte diese Tabelle, wo man immer sehen konnte, wie groß die Abstände sind in der Qualität, wie es es vorher noch nicht gab. Habe ich vorher noch nie so gesehen beim Triathlon. Das hat mich tatsächlich gefreut, dass wir da scheinbar irgendwie jetzt auf dem...
Wir sind jetzt auf dem Stand von Anfang 2000.
Ja, aber für den Triathlon, ich weiß, aber für den Triathlon sind wir auf einem neuen Level angekommen. Wir müssen ja immer, das nehmen, was wir haben aktuell. Und da sind wir jetzt wieder ein Level hochgekommen quasi. Auch wenn das nicht mit dem vergleichbar ist, was du vielleicht in anderen Sportarten schon hast. Da
ja, gibt Schiff vollkommen recht. Aber stopp, ne? Also, wenn man sich so eine Radsportübertragung anschaut, da muss man halt auch wissen. Also klar, dann steht da, der ist in der Ausreißergruppe, aber da stehen ja halt auch nicht alle Namen. Also es gibt da auch nicht so Abstände mäßig. Also muss schon grob wissen, die Leute so halbwegs am Fahrstil erkennen können oder am Trikot, damit du weißt, wer da jetzt ist. Also da würde ich schon sagen, dass das schon fast, also mit diesen Splits, die da immer stehen, ist man da schon ein Stück, kann man das dem Main-Publikum einfacher erklären als jetzt Radsport.
Ja, und dann hast du wieder die andere Seite. Natürlich, wenn du dir so ein Radsportrennen anguckst, da passiert vielleicht noch ein bisschen mehr, ne? Da hast du die Leute im Gruppetto, die kämpfen da ein bisschen gegeneinander und da gibt's noch ein bisschen mehr zu sehen. Und klar, wenn du dir so ein Triathlonrennen anguckst, Challenge Daytona oder Miami, wo die Jungs da mit 20 Meter Abstand 2 Stunden im Kreis fahren, natürlich ist das für den Zuschauer, der damit nichts zu tun hat, ist das ja erstmal todlangweilig, ne? Weil der sieht da Leute Radfahren und jeder für sich, ne? Aber für uns oder für, ich kann jetzt nur für mich reden, ich finde es einfach schon faszinierend, dazu zu gucken, weil du halt einen ganz anderen Bezug dazu hast. Machst es halt selber und wenn ich mir 2 Stunden nur angucke, wie geil die Jungs jetzt da auf dem Rad sitzen oder wie geil die Jungs laufen, wie geil das aussieht und mir überlege, wie anstrengend das jetzt für mich wäre. Und das für einen persönlich ist es halt extrem faszinierend, wenn du den Sport selber machst und dann guckst du da mit einer ganz anderen Brille drauf, wie wenn du halt mit dem Sport nichts zu tun hast, ne? Ansonsten ist es natürlich eine Sportart, die einfach für den Zuschauer, der nichts damit zu tun hat, ein bisschen schwerer nahezubringen ist, wie vielleicht andere Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, wo einfach gefühlt viel mehr passiert.
Ja, ich glaube aber auch, weil das halt einfach allen Leuten bekannt ist, ne? Also ich finde jetzt, Biathlon ist halt auch keine einfache Sportart und genau, ich habe angefangen, den Podcast von Art Pfeiffer und Erik Lesser teilweise zu hören und ich habe früher wirklich viel Biathlon geschaut im Fernsehen, das mache ich mittlerweile kaum noch, weil er halt oft zu Zeiten kommt, wo ich trainiere und ich deshalb schlecht schauen kann und da habe ich halt da echt noch viel in Anführungszeichen gelernt, wovon ich gar nicht wusste, dass das stattfindet und ich finde, man kann wirklich auch Dinge einfach runterbrechen, ne? Um die Übertragung von Miami und Daytona nochmal zurückzukommen. Ich denke, was so das Verbesserungswürdige ist, ist, dass man halt auch so ein bisschen versucht, die Dynamik im Radrennen und im Laufen einzufangen. Ne? Wenn ich halt einfach weiß, Person X und Y ist ein guter Läufer, dann muss ich den hin und wieder auch mal zeigen oder ein guter Radfahrer. Also ich muss zum Beispiel hin und wieder mal bei Sanders dabei sein und schauen, ah, der holt jetzt auf und das kann ich nicht nur im Ticker an der Seite zeigen, ne, dass der jetzt aufholt. Und ich glaube, dann könnte man tatsächlich auch so ein bisschen mehr Dynamik reinbringen und dann wäre das vielleicht auch ein bisschen spannender. Was sicherlich das Gegenargument ist für nur solche Rennen, ist halt das, was C7 einfach gesagt hat, es fehlt schon irgendwie so ein bisschen dieses, ja, dass das halt hier eine gemeinsame Aktion, eine gemeinsame Party ist, ne? Also es ist halt dann wirklich dann kaum noch ein gemeinsames Event. Und das ist halt im Moment immer noch so das Ding, alle freuen sich ja, wenn, also jetzt sagen wir mal einfach der Einfachheit halber, alle Hawaii-Starter freuen sich halt einfach, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein und alle in einem Rennen zu sein, ne? Und theoretisch Frodo schlagen zu können. Und sowas wird es halt einfach halt nicht mehr geben. Keine Widerworte.
Nee, dem ist einfach nichts hinzuzufügen. Das ist.
Aber wo wir bei der Übertragung sind, also mir ist das von den deutschen Medien auch ein bisschen wenig. Also jetzt habe ich gesehen in Challenge Miami, war Challenge oder war, ja, war Challenge, da waren dann vier Deutsche im Rennen und effektiv hast du eigentlich nur Frodeno, Frodeno, Frodeno gehört. Andi Dreiz, zweimal im Bild, hat da einmal was zu gesagt und zu den anderen zwei Deutschen, Herbst und Schilling, war einfach gar keine Information. Ich meine, da kann man sich doch als Moderator vorher schon mal anschauen, was macht der so bei Social Media? Dann fragt man den mal, sag mal, sag doch mal 5 Sätze zu diesem Rennen, was hast du dir denn vorgenommen? Und auch mal diesen Athleten vorstellen, der eben nicht in der Riege 1 spielt, aber der trotzdem auch in Miami mit 30 anderen in einem Rennen ist. Und dann denke ich, ist es nicht zu viel verlangt von einem deutschen Journalismus, dass man dann auch diese Person mal erwähnt. Und ich meine, Andi Dreiz ist ja auch kein kleiner im deutschen Triathlon.
Ja, zumindest mal erwähnen. Ich glaube, es ist das Falsche für so eine dann doch recht große Übertragung. Ich glaube, die Leute wollen dann trotzdem schon wissen, hauptsächlich, was vorne passiert, egal ob es jetzt ein Deutscher ist oder sonst wer, ne? Aber klar, zu erwähnen, wenn ich das auch wieder vergleiche, vielleicht mit anderen Sportveranstaltungen, ich gehe jetzt mal aus vom Wintersport, ne? Da würden im Prinzip auch vorrangig erstmal jeder Deutsche zumindest genannt, wenn er am Rennen ist, ne? Da weiß man zumindest, wo der liegt, was er gemacht hat und ob er heute gut drauf ist oder nicht. Ganz egal, ob er jetzt heute, ob er eine Rolle im vorderen Feld gespielt hat oder nicht, ne? Da in dem Sinne hast du schon recht. Da kam das, glaube ich, ein bisschen kurz.
Ja, also ich denke, man muss halt immer so ein bisschen sehen, für wen ist da quasi jetzt das Angebot gemacht. Und das kam ja jetzt nicht im linearen Angebot, ich glaube, so heißt es, oder im Fernsehen sozusagen, sondern nur im Online-Auftritt. Da gehe ich halt schon davon aus, dass hauptsächlich sich an ein Fachpublikum widmet. Und ich denke, dass die dann schon daran interessiert sind, was machen die restlichen Leute aus meinem Land, ne? Ich denke, da kann man schon so ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber es ist ja im Sport so allgemein so, dass halt oftmals nur der Sieg zählt. Wenn wir uns jetzt, wenn wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück nach Daytona gehen, da war die Berichterstattung vorher ja schon so, dass ja bei den Frauen geht irgendwas und bei den Männern, da holen wir quasi nichts. Und ich war zufällig ein Mann und deswegen bin ich da besonders betroffen. Mir war schon klar, dass wir wahrscheinlich vorne, also dass vorne keiner mit einer deutschen Flagge durch das Ziel rennt. Aber ich finde, die deutschen Triathleten haben sich da echt halt gut verkauft. Und die waren 10, 13 und 17, glaube ich, und so 2, 3, 5 Minuten dahinter und so alle so ein bisschen schon irgendwie so im Mix dabei. Naja, die Nachberichterstattung dann halt auch in der Fachpresse, also jetzt so das, was dann im Trimark stattfand, ging halt eigentlich dann nur noch ums, also bei den Männern war quasi so, die Deutschen fanden nicht statt, aber es war eigentlich genau andersrum. Sie fanden viel mehr statt, als man das vorher erwartet hat. Also man hätte sich eigentlich dafür entschuldigen müssen, was man vorher so
Also
geschrieben
ich
hat.
weiß von dem Rennen nur noch, dass Sevi Kienle ausgestiegen ist.
Ja, genau. Das habe ich ja dann im Nachbericht schon gesagt, dass die Top-Meldung dann war, dass Sevi ausgestiegen ist. Aber ich finde das so im Triathlon-Magazin, das ist ja so, dass, man muss schon sagen, das ist so das Leitmedium im Triathlon, zumindest mal was so die gedruckte Ausgabe und dann teilweise halt auch was so geht dann in den Social-Media-Bereich über, ist, was da so im Moment passiert, ist schon so, dass die auch mehr auf Altersklassenathleten ausgerichtet sind. Also sie haben halt auch einen Podcast, wo es tatsächlich auch um Altersklassenathleten geht, um Trainingspläne, machen tatsächlich eigene Events für Altersklassenathleten. Kommt das bei euch an? Also funktioniert das? Also konsumiert ihr das, was die da anbieten? Oder ist das nicht, oder seid ihr dann, ist das nicht für, seid ihr nicht Teil der Zielgruppe?
Doch, auf jeden Fall. Also ich konsumiere das definitiv. Es gibt ja auch seit letztem Jahr diese Kooperation auch mit deinem Trainer, mit dem Björn, ne, wo auch dann die Trainingspläne angeboten werden. Da habe ich sogar mal ja mit angefangen mit den Trainingsplänen. Die waren auch echt ganz cool. Das hatte ich, glaube ich, so lange gemacht, bis dann Corona eingeschlagen hat. Und dann hatte ich das aber wieder erledigt gehabt. Ich konsumiere das auf jeden Fall und hatte mir auch eine Zeit lang den Podcast von Ihnen recht regelmäßig angehört. Ich finde, dass den so ein bisschen von anderen Bereichen in Social Media, was den Triathlon angeht, so ein bisschen aktuell der Rang abgelaufen wird. So vom Gefühl her. Ich meine, da kann man ja auch tatsächlich über Namen reden. Wir dürfen das ja. Ich rede jetzt davon von Pushing Limits. Die sind ja, glaube ich, sehr, sehr stark im Kommen. Und da bin ich so ein bisschen dann mehr hingerückt. Und von den Jungs bekomme ich tatsächlich noch mehr mit. Die sind da extrem präsent und machen das auch wirklich gut. Und da finde ich persönlich, aus meiner Sicht, haben die den fast schon so ein bisschen gerade den Rang abgelaufen. Zumindest was die rein mediale Aufmerksamkeit Social Media mäßig angeht. Natürlich verfolgen die auch so ein bisschen andere Ziele noch, aber ich glaube, das geht so in die Richtung.
Ich bekomme es auch mit. Ich habe sie bei Facebook abonniert, schaue mir dann aber auch nur an, wenn irgendwelche Rennergebnisse reinkommen. Das sind so für mich die relevanten Dinge. Alles, was da sonst läuft, ist für mich eher, ja, jetzt nicht groß relevant oder in manchen Sachen nervt es mich auch zum Beispiel. Aber
Was sind denn diese manche Sachen? Willst du jetzt nicht zu tief eingehen, um kein Bashing brauchen wir jetzt auch nicht zu machen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass es halt grundsätzlich so, also meine Empfehlung nach halt auch so ein größeres Angebot halt auch quasi sich als an Amateursportler richtet. Also es war so zu der Zeit, wo ich angefangen habe, da hast du quasi einfach geschaut, was machen die Profis und hast dir das dann abgeschaut. Aber ich meine, es gibt ja auch Podcasts zum Beispiel von Amateuren. Ich habe zum Beispiel mal diesen Plattfuß-Podcast gehört, der halt eher so ein bisschen humoristisch ist, aber war halt auch ganz witzig dann.
Also, was ich eben sagen wollte, ist, mir gefällt die Themenauswahl manchmal nicht so gut, weil zum Beispiel dieser Jonas Deichmann, das ist für mich kein Triathlon, was dieser Mensch macht. Der macht ein Adventure-Rennen mit drei Sportarten über die Welt, aber das ist jetzt nichts, wo ich finde, dass ein Triathlon-Magazin da groß und breit darüber berichten sollte. Vielleicht ist es ein Lückenbüßer dafür, dass es im Moment eigentlich keine richtigen Rennen gibt, aber insgesamt ich habe jetzt auch schon 30 Tage wegabonniert, damit ich das nicht mehr jede Woche sehen muss, weil es nervt mich.
Ja, das habe ich schon von mehreren Leuten gehört.
Genau.
Ich habe schon angedeutet, dass ja auch so, dass in Podcasts halt offensichtlich irgendwie für jeden so ein bisschen Angebot dabei ist. Und meine Idee dieses Podcasts ist halt auch, dass man so ein bisschen komplexere Gegenstände halt formulieren kann, als jetzt in einem Zweizeiler auf Instagram, weil man dann doch eher Gefahr läuft, so ein bisschen missverstanden zu werden. Zum Beispiel halt wie eben demonstriert bei dieser der Challenge Davos-Geschichte, wo ich ja also zumindest mal teilweise missverstanden wurde, aber zumindest sicherlich in der Sache auch irgendwie kontrovers bin, also oder mir sicher bin, dass ich da in der Sache kontrovers bin. Aber wenn ich halt nur Zeit habe, drei Sätze zu schreiben, also ich habe natürlich mehr Zeit als drei Sätze zu schreiben, aber naja, mehr als drei Sätze liest halt keiner. Selbst wenn ich mehr schreibe, dann habe ich auch noch viele Leute, die dann trotzdem nach dem ersten Satz aufhören und trotzdem irgendwie mich gewollt misszuverstehen. Und hier in dem Podcast habe ich zumindest mal das Gefühl, dass wenn ich meinen Gedanken dann auch dargelegt habe, dann, ja, dann kann ich auch dafür kritisiert werden, wie mein Gedanke ist. Nicht, weil mich da irgendwer bewusst missverstehen will. Wie sieht das bei euch so aus? Und bei, ja, du hast schon gesagt,
Also, ich nutze tatsächlich so, dass ich mir sehr viel von dem Sport an sich angucken will, auch gerade von den, ich sag mal, von den Profis, wo er auch inzwischen so eine gewisse, gewisse Erwartungshaltung ist, dass da so ein bisschen Content rumkommt, ne? Ich guck mir das gerne an. Also ich nutze es weniger für privat, für irgendwelche, für Freunde und Bekannte, sondern wirklich eher dafür, mir den Sport anzugucken und zu gucken, was die Profis machen, wie sie so trainieren. Und da hat ja jeder auch so seine eigene Art und Weise, wie er das darstellt. Ich gucke mir das tatsächlich recht gerne an, was da so gemacht wird.
Ja, und was und wo genau?
Ja, also ich gucke mir auf jeden Fall recht gerne Strava an, guck mir an, was so trainiert wird. Da kann man immer mal so ein bisschen gucken und finde es auch immer recht interessant, wie die verschiedenen Ansätze so sind. Der eine macht da recht viel drüber, der andere macht da recht wenig drüber. Bei vielen sieht man recht viele Daten, bei dem anderen vielleicht weniger Daten. Und ansonsten finde ich es immer eigentlich ganz cool, wenn das, wenn du irgendwelche Videos hast, zum Beispiel auf Instagram, die jetzt nicht irgendwo gestellt sind, die einfach so natürlich rüberkommen. Was ich extrem cool finde, sind immer auch diese ja, Trainingsvideos. So, One Day of Training with XY.
Aber das ist ja total gestellt, ne? Als das dann irgendwann mal rauskam, da hat einer einen Tag gehabt, der hatte 2 Einheiten, dann kam der nächste raus, der hatte 3 Einheiten, der nächste hatte 4, 5 und dann kam das nächste Video, das braucht dann schon 2 Tage, um die ganzen Einheiten reinzukriegen.
Ja, das stimmt schon. Das kann man natürlich nicht als Standard sehen, glaube ich. Da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Aber irgendwie, ich finde es halt cool, mir das einfach anzugucken. Wenn ich ja nur zugucke, wie die trainieren, wie die laufen, wie die Radfahren, wie die schwimmen,
Ja.
und dann zu denken, oh, coole Bedingungen, die hätte ich auch mal gerne. Das ist einfach so, für mich ist das eine Form von Unterhaltung. Und ich nehme da jetzt auch gar nicht viel mit für mich persönlich, sondern für mich ist das einfach eine Art der Unterhaltung und ich gucke mir das einfach gerne an, weil ich mich dafür interessiere.
C7?
Ich folge wirklich nur Personen, die ich persönlich kenne oder bei denen ich sage, mit denen verstehe ich mich.
Also du folgst jetzt zum Beispiel Marino van Hoenacker, weil du mit dem mal Whisky auf der Selfie Shark getrunken hast.
Ich folge Marino van Hoenacker nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob er Instagram hat. Ich weiß aber, dass er super Whisky ausgeben kann und ziemlich trinkfest ist. Aber trotzdem ist bei mir das mit dem Social Media so, dass ich wirklich nur Leuten folge, wo es mich interessiert, was sie machen. Und diese gesamte Instagram-Blase, die ist ja schon sehr schwierig zu sehen, weil du da nur, da geht es ja jedem immer gut und jeder hat einen tollen Tag und das zeigt ja gar nicht, dass man auch mal durchhängt oder das wird ja auch gar nicht präsentiert. Und das finde ich so schade an diesem ganzen Zeug. Deswegen schaue ich lieber, ach, Boris hat mal wieder trainiert oder Caro Leri, der hat übrigens auch, die hat einen sehr authentischen Instagram-Kanal. Das kann ich nur empfehlen, weil bei ihr sieht man, dass sie das aus Freude tut.
Ja, aber vielleicht hat die auch manchmal keine
Ja,
Freude.
mag sein, aber dann kann sie es super verstecken.
Das stimmt schon. Gerade dieses Authentische ist eigentlich recht cool, dass man so ein bisschen was aus dem wirklichen Leben mitbekommt, ne? Also mir fällt dann, ich finde es übrigens ganz cool, dass wir so da ein bisschen konträre Ansätze haben, der C7 und ich, ne? Dass du wirklich nur so den Leuten folgst, den du kennst. Ich habe ja so ein bisschen einen anderen Ansatz. Für mich ist das so ein bisschen mehr Unterhaltung und ich gucke mir da auch gerne Leute an, die ich jetzt persönlich noch nie in meinem Leben persönlich gesehen habe. Finde ich ganz cool. Da hast du, glaube ich, zwei gute Gäste erwischt. Und um mal da vielleicht einfach so ein Beispiel zu nennen, Richard Murray, dem folge ich auch schon recht lange. Und der macht das so ein bisschen, ja, also so wie er es macht, macht es eigentlich fast kein anderer. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein Hobby, dieses ganze mit der GoPro im Prinzip immer das Training aufnehmen und dann auch daheim mit der GoPro rumlaufen. Und seiner Frau, der Rage, da immer die Kamera ans Gesicht halten und sowas. Die haben da auch irgendwo, glaube ich, Spaß dran, das gefällt ihnen gut. Und das ist halt überhaupt nicht gestellt gefühlt. Und das finde ich mega interessant. Also den gucke ich eigentlich ganz gerne zu. Auch wenn ich es ja persönlich nicht kenne und wahrscheinlich niemals kennen werde.
Zwei Nachfragen. Also Also Richard Müller habe ich auch schon gesehen, dass es so ein bisschen dieses, es soll so ein bisschen amateurfilmerhaft aussehen, ne? Damit es dann quasi authentisch ist. Und ich glaube, die Sache ist halt immer, man muss halt selber damit gut klarkommen, ne? Also es macht jetzt einfach für mich halt einfach keinen Sinn, ja, so Home-Stories zu machen, weil ich mich dabei halt einfach nicht wohlfühle. Also mein Ansatz, um den kurz schon mal hier zu droppen. Mein Social Media ist halt genauso gut, wie meine Sponsoren das von mir haben wollen. Und wenn meine Sponsoren sagen, du musst zweimal die Woche was posten, dann poste ich zweimal die Woche. Und meine Motivation sind halt hin und wieder, es sind halt gute Bilder zu machen. Dafür kann ich mich so halbwegs begeistern. Und so Stories stressen mich einfach, ne? Deswegen mache ich das relativ wenig. Manchmal ist es ganz witzig. Also dann bin ich halt auch, also wenn mir gerade irgendwie die Idee kommt, aber ich kann und will mir das nicht vornehmen. Ich will am Tag trainieren und will keine 20 Stories machen. Aber es gibt Leute, und da hast du, glaube ich, schon Karoleri da genannt, die halt daran Spaß hat, ne? Und ich glaube, da muss man halt so seine Nische finden. Der Punkt, auf den ich noch eingehen wollte, war, dass man auch was Negatives posten soll, oder ja, ich finde halt immer, ja, also man kann auch mal was Negatives posten. Das schwingt ja schon immer mit, dass der da nur am Rumjammern ist. Also meistens wird ja nur was Negatives gepostet. Also es läuft im Training alles gut, dann kommt ein Rennen und plötzlich ist doch alles scheiße, ne? Also dann meistens stimmt dann halt die Balance nicht so richtig, ne? Also es ist halt mega schwierig. Und mein Ansatz ist schon immer, also selbst wenn es scheiße läuft, ja, dann läuft es halt mal 5 Minuten scheiße, aber mir geht es ja nicht den ganzen Tag dreckig, sondern ich kann ja sagen, warum die 5 Minuten scheiße waren, aber trotzdem blicke ich ja irgendwie so halbwegs positiv in die Zukunft. Und da kann ich ja nicht die ganze Zeit sagen, alles ist scheiße. Und ich glaube, das kann man halt auch schlecht in einem Zweizeiler darstellen. Gejammer war offensichtlich C7 Steckenpferd.
Was habe ich denn gesagt mit Gejammer?
Man soll mehr jammern,
Nein,
hast du
ich habe nicht
gesagt.
gesagt, man soll mehr jammern. Ich habe gesagt, es ist schwierig, weil in den sozialen Medien immer vorgelebt wird, dass alles immer super ist und dass du dadurch irgendwie auch mal den richtigen Horizont verlierst, dass du für dich selbst siehst, okay, bei mir ist auch nicht immer alles rosig, aber in der ganzen Welt ist alles rosig. Es scheint zumindest so zu sein. Und das ist das, was dir dadurch impliziert wird. Und das heißt nicht, dass man mehr jammern soll. Es heißt vielleicht einfach, dass man für sich selbst aufgeklärter mit diesem Medium umgehen sollte, dass man das sich für sich rausfiltern kann, dass sich da jeder natürlich so darstellen kann oder sollte, wie es für seine Sponsoren am besten ist, dass du mit dieser echten Person da nie richtig in Kontakt kommst.
Aber wirkt denn quasi Werbung auf euch? Typisches Beispiel, wenn ich drei Autovermieter zur Auswahl habe, die ungefähr gleich teuer sind, dann nehme ich eine, die im Radsport was sponsort. Europcar zum Beispiel, ne? Oder bei der Küche wollte ich am Anfang tatsächlich so eine Bora-Dunstabzugshaube haben. Und dann hat mir der Küchenverkäufer gesagt, die ist Mist, weil Wasserdampf nach oben zieht. Das Zeug muss so pusten, das zieht dir alles weg. Ne? Also entweder man will den Dampf abziehen, ne? Dann muss man was Ordentliches oben drüber haben, oder man will den Dampf nicht abziehen und dann kann man es auch halt auch sein lassen. Aber wirkt das denn? Oder sag mal, was löst das in euch aus?
Ich bin da, glaube ich, außen vor, weil ich bin Marketing-Spezialist oder habe auch Bachelor im Marketing. Also ich kann das alles gut einschätzen, was da passiert und wie es passiert. Deswegen selektiere ich das für mich.
Ja, aber trotzdem, sag mal, du musst doch sehen, diese Firma, immerhin investiert ihr überschüssiges Geld, in Anführungszeichen, bekommst du so ein bisschen auch zurück, in den Radsport. Ja, das ist doch eine gute Sache. Da nehme ich doch lieber die Firma, die ihr Geld in den Radsport investiert, als vielleicht in America's Cup.
Die Marke ist für mich auf jeden Fall positiver aufgeladen, aber das heißt für mich nicht, dass ich eher da eine Dunstabzugshaube kaufen werde.
Schade. Ist einfach zu sehr Profi.
Also ich bin im Gegensatz dazu kein Marketing-Profi, habe damit re recht wenig am Hut. Ich glaube schon, dass es bei mir dass es bei mir wirken würde. Und aus dem einfachen Grund, weil das dann in dem Moment, wenn ich nicht gerade ein Interesse habe, mich mit dem Thema mega intensiv zu beschäftigen, ist es halt das Einfachste jetzt. Also die Bora, die Marke kenne ich halt, ne? Und sieht halt cool aus und scheint ja auch nicht so schlecht zu sein. Und ich werde mich damit in irgendeiner Form beschäftigen, aber vielleicht auch nicht zu tief, weil ich gar nicht so die Lust habe. Und dann ist man irgendwo schon mehr dazu hingezogen und wird tendenziell vielleicht sagen, jo, nehme ich. Ne? Also ich glaube nicht aus dem Grund, weil nicht aus dem rationalen Grund, weil Bora in den Sport rein investiert, den ich gut finde, sondern einfach, weil ich es halt jetzt schon ein paar Mal gesehen habe und weil mir die Marke was sagt. Also so blöd wie es oder so einfach wie es klingt, ich glaube, so ist es.
Also ich rede mir das dann quasi rational schön. Also ich versuche mir das rational schön zu denken, zu reden, dass ich jetzt quasi Europcar als Mietwagenhersteller nehme und dabei mache ich das halt einfach nur, weil ich so ein Markenfetischist bin und das für mich dann eine starke Marke ist. Was mich als Profi irgendwie immer fasziniert und was ich heute eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen kann, in meiner Anfangszeit habe ich ja das quasi auch als Hobby gemacht, Triathlon. Für mich ist es echt schwierig vorzustellen, wie man das mit seinem Alltag verbindet. Gerade wenn man sich überlegt, wie viel man doch für, sagen wir mal, relativ ambitionierte Ziele da rein investieren kann. Habt ihr keine anderen Hobbys oder fällt euch echt nichts Besseres ein, da eure Zeit zuzuschlagen? Also warum sucht man sich so eins der zeitintensivsten Sportarten aus, die es gibt? Also mit drei verschiedenen Sportarten, vielleicht noch Athletik. Also das kann ich heute irgendwie kaum noch nachvollziehen, wieso man das quasi neben dem Beruf noch ausüben kann. Ich meine, ich hatte damals viel Langeweile, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ist es bei euch auch so?
Es ging einfach darum, dass man halt alles können muss, aber nichts richtig gut. Und das war für mich so ein Grund. Und ich habe noch mehr Hobbys. Ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Zocker. Ich fahre sehr viel Gran Turismo, spiele sehr viel Madden auf der PlayStation. Und das mache ich alles, während ich Rad fahre. Deswegen fahre ich so viel Rolle. Das ist so ein anderes Hobby, das ich noch habe. Aber insgesamt ist es schon eine sehr schöne, vielseitige Sportart. Im Moment fehlt mir das Schwimmen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal sage, mir fehlt das Schwimmen. Aber insgesamt ist es auch was, das für den Körper ganz gut ist, dass man sich immer anders belasten kann und dass man für sich immer eine Struktur finden kann und auch in einer coolen Community ist. Das ist im Triathlon einfach so. Und
ich hätte niemals gedacht, dass mir jemand mal erklärt, wie man das Hobby Triathlon und das Hobby Zocken vereinen kann. Aber cool.
Also ich muss sagen, dass ich das früher, als ich bei Peter Sauerland, hatte ich nicht so ausgefuchste Trainingspläne auf dem Rad. Da habe ich auch schon mal das ein oder andere Spiel während der Grundlageneinheit auf der Rolle gespielt. Also es geht schon. Also mittlerweile sind meine Trainingspläne auf der Rolle allerdings so anspruchsvoll. Es gibt ja auch Leute, die sagen, die können auf der Rolle noch nicht mal einen Film gucken. Also das geht schon. Aber ich könnte jetzt nicht noch Mario Kart spielen.
Das ist übrigens auch der Grund, warum ich das eine Mal in dem Intervallset einmal 9 und einmal 10 gefahren bin, weil ich zum Start nämlich noch auf der letzten Runde in der grünen Hölle unterwegs war. Und dann habe ich gerade diese Minute von dem Start verpasst. Und dann wurde ich von Boris auf Strava gefragt, warum ich denn 9 Intervalle fahre.
So eine ungerade Zahl, ne? Das sieht echt komisch aus. Es steht ja in keinem Trainingsplan, dass du 9-mal irgendwas machen sollst, ne?
Ja, es war ja einmal mehr und einmal weniger. Ja, 9, das ist mir halt aufgefallen.
Ja, aber hattest du bei Intervallen schon mal 9-mal irgendwo draufstehen? Das habe ich noch nie gesehen. Also entweder steht da 8 oder 10.
Also mein Schwimmtrainer schreibt auch schon mal ganz ausgefuchste Schwimmpläne. Da ist theoretisch alles möglich. Also dem traue ich echt alles zu. Das ist auch immer ganz witzig, wenn ich so mit anderen Leuten schwimme, denen dann halt wichtig ist, dass da am Ende 4, 5, 5 oder 5,5 Kilometer steht. Die müssen dann meistens noch 200 Meter ausschwimmen oder so, damit da die richtige Anzahl steht.
Das ist aber auch so ein Ding, ne? Also egal ob beim Laufen oder beim Fahrradfahren, wenn ich heimkomme und auf der Uhr steht 11,9 Kilometer, dann stoppe ich die Uhr nicht. Oder 59 Minuten und 40 Sekunden. Nee, geht nicht. Ne? Dann muss ich die Stunde noch voll machen. Das ist irgendwie so ein Tick.
Ja, aber mir ist halt so, dass ich halt nur nach Zeit fahre und dann ist mir halt die Distanz egal. Also ich fahre dann auch, wenn da 299 steht oder 99,9, dann fahre ich nicht noch die 100 Meter, wenn ich halt dann vor der Tür stehe. Aber wenn da 2,59, 55 steht, dann drehe ich im Hof nochmal rum und fahre nochmal in die Sackgasse zurück und fahre die paar Meter.
Du bist aber ein echter Streber, du kannst ja einfach die Uhr weiterlaufen lassen.
Ja, aber die geht schon automatisch aus, ne?
Ich wollte gerade sagen, Autostopp.
Aber auch in der letzten Podcast-Episode mit Eggeling bin ich ja schon darauf eingegangen, dass ja dieses, man im Triathlon weiß man halt nie so richtig, ob man gut ist, beziehungsweise man kann immer so tun, als ob man gut ist, ne? Weil man einfach durch diese drei Sportarten kann man immer irgendwo gerade mal einen guten Tag haben und man kann so ein bisschen was kompensieren. Ist das auch dieser Reiz C7? Also du hast ja eben gesagt, ja, also ich kann nichts richtig. Das würde ich für mich auch sagen. Also ich kann auch nichts richtig. Also vielleicht kann ich noch so halbwegs Rad fahren, aber also ich würde nicht sagen, dass ich ein guter Schwimmer, ein guter Läufer bin. Aber ist so das, dass man auch so ein bisschen überall mit den Leuten so ein bisschen mitspielen kann, wenn man will? Ist das auch so eine Art Reiz?
Schon ein Stück weit, ja. Also ich kann locker mit einer Radgruppe fahren gehen und ich kann auch locker mit ein paar Läufern gehen, aber wenn es dann mal obenrum ganz eng wird, dann ist man da raus. Aber trotzdem kannst du irgendwie diesen Community-Aspekt immer mitnehmen.
Ich muss noch einmal nachbohren, und zwar, dass man sich halt auch unter Triathleten so ein bisschen an der Nase herumführen kann, wie gut man denn jetzt tatsächlich ist, ne? Also es spielt ja auch immer, ist ja auch immer so ein bisschen Penisvergleich bei Männern. Und man weiß ja nie so richtig, ob der andere jetzt ein guter Triathlet ist, weil du kannst den anderen in den Einheiten ja schon immer so ein bisschen challengen, wenn das quasi jetzt die Einheit deines Lebens ist.
Schon, aber ich weiß nicht, was das jemandem bringen soll, weil unterm Strich zählt es ja nur, wie schnell man beim Rennen im Ziel ist.
Ach, du bist einfach so ein rationaler Typ. Das macht keinen Spaß mit dir.
Das macht doch einfach Spaß, sich so ein bisschen zu necken und im Training so ein bisschen gegenseitig zu provozieren. Das ist eigentlich cool. Also ich mag das.
Dann darfst du auch kurz noch sagen, warum bei dir Triathlon? Also ich habe ja schon gesagt, es nimmt echt viel Zeit in Anspruch, aber ist das auch das, was du willst?
Manchmal will ich was anderes. Als ich damals damit angefangen habe, war das nicht irgendwie, ich habe mich nicht bewusst für Triathlon entschieden, sondern ich bin im Prinzip von einem Kumpel gefragt worden, ob ich nicht mal Bock hätte, beim Triathlon mitzumachen. Und ich habe mich, warum auch immer, überreden lassen, habe es gemacht. Und dann war es eigentlich auch schon zu spät, um da nochmal rauszukommen, weil dann fand ich es dann einfach cool. Und ich denke mir wirklich oft, wenn es wieder auch mit Arbeiten so stressig ist, denke ich mir oft, oh, wenn ich jetzt nur laufen müsste und nur Fahrrad fahren müsste, hätte ich ja irgendwie viel mehr Zeit und könnte das Ganze viel, viel besser unterbringen. Ne? Und wenn ich es aber dann mal gemacht habe, beispielsweise mal einen Laufschwerpunkt gesetzt habe über 10 Wochen oder so, dann merke ich halt wieder, dass ich das viel zu langweilig finde, nur zu laufen. Ne? Und dann weiß ich wieder, okay, deswegen hast du halt Triathlon gemacht. Ne? Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich denke schon oft, boah, das könntest du dir echt viel einfacher machen. Aber dann wird es halt auch weniger Spaß machen. Und deswegen ist die Entscheidung halt darauf gefallen.
Wenn Triathlon einfach wäre, hieß Fußball. Raum für Gegenfragen, genau ab jetzt.
In einer deiner Podcast-Folgen, ich weiß nicht, ob es in deinem Podcast war oder in dem Podcast mit Björn, war es eine Sache, dass du gesagt hast, du hast eine Bucketlist von Wettkämpfen oder anderen Dingen, die du tun willst. Gibt es diese Bucketlist physisch? Oder ist die nur in deinem Kopf?
Die ist nur in meinem Kopf. Also ich habe die jetzt nicht niedergeschrieben, aber ich kann so 3, 4 Ziele nennen, die ich noch so habe, jetzt so als Triathlet zum Beispiel. Also ich will irgendwann mal in Rot gestartet sein, konkurrenzfähig. Ich würde schon mal ganz gerne hier Embrun oder den Norseman machen. Das jetzt sind so zwei Rennen, die ich jetzt nicht unbedingt maximal konkurrenzfähig machen will, weil es mir da eher so ums Adventure-Ding geht. Ja, außerhalb des Triathlons will ich schon gerne mal irgendwann mal einen hohen Berg besteigen. Ich habe mal irgendwann von einem 7000er geträumt, davon bin ich jetzt schon ein bisschen weg. Also auf 8000ern ist mir zu viel Massentourismus. Und vielleicht kann man so einen 7000 irgendwo entspannt besteigen, aber dafür braucht man halt so einen Monat Zeit. Den gibt meine Lebensplanung aktuell und wahrscheinlich auch in den nächsten 15 Jahren nicht her. Aber ja, das sind schon so kleine Träume, die ich mir schon irgendwann gerne noch erfüllen würde. Naja, Bucketlist war auch irgendwann mal als Kind, wollte ich auch mal ein Dreier-Kombi haben. Aber ja, das sind halt eher so. Ja, wie man halt Feuerwehrmann werden wollte, ne?
Ja gut, aber jetzt sind wir schon bei dem Thema von meiner nächsten Frage, ein Dreier-Kombi. Das hast du dir ja erfüllt. Oder nicht? Ich hatte gar nicht so im Blick, dass du ein Autotyp bist, weil einmal bei der Selfie-Schneid, da warst du mit einem Ford Mondeo da, auch Kombi. Und das ist ja so dieses typische Fahrzeug für jemanden, der eigentlich mit Autos kaum was am Hut hat. Deswegen, gibt's für dich so ein Traumauto, wo du sagen würdest, das wär's, das würde ich gern haben?
Ich habe das in einer anderen Folge schon mal gesagt. Also ich bin halt nicht so ein, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin halt schon so ein kleiner Öko. Deswegen, also kann ich mir echt schlecht zugestehen, so ein total überambitioniertes Auto zu fahren. Aber ich habe halt auch schon kein rationales Verhältnis zu meinem Auto, ne? Sondern ich mag es gerne. Also, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, so ein Auto, das muss sowas wie ein Ferrari sein oder so, aber so ein Youngtimer oder so fände ich schon irgendwie cool. Das Problem bei Autos ist immer die Leute, die drin sitzen. Also in den schönen Autos sitzen meistens Idioten drin. Und deswegen muss man sich schon irgendwie, braucht man da schon irgendwas, was in Anführungszeichen zu einem passt, obwohl das auch wieder total irrational ist, ne? Also jetzt irgendein Auto nicht haben zu wollen, weil es nur Idioten fahren. Aber so ein Z3 aus der ersten Generation also als Coupé fände ich schon ziemlich geil. Halt so ein kleines Ding halt, wo man halt nicht mit so auffällt und man trotzdem ein bisschen Spaß haben kann.
Also doch schon so ein bisschen autoaffin auf jeden Fall.
Ja, ich bin schon autoaffin, ich kann es kaum anders sagen, aber jetzt so für von A nach B zu kommen, finde ich es tatsächlich einfach auch gut, wenn es das halt einfach macht und wenig Sprit verbraucht. Und innen drin soll es dann auch halbwegs schön sein. Das sind so meine drei Attribute.
Drei ist ein super zart. Dritte Gegenfrage von mir.
Eigentlich habe ich gedacht, jeder stellt eine, aber wenn du drei hast.
Wenn du dir einen Athleten irgendwie aussuchen könntest, egal welche Sportart, mit wem du mal einen Trainingstag machen würdest, wollen würdest, wer wäre das?
Also im Moment würde ich sagen, würde ich am liebsten nochmal so einen Trainingstag mit Andy Rehlert machen. Einfach weil man von dem im Moment wenig hört und den früher war das immer mein Idol und wir haben ja schon zusammen, also Idol ist auch so übertrieben, aber war immer so Vorbild, so was Umgang mit einfach seinen Mitmenschen angeht. Den hat man einfach die letzten Jahre wenig gesehen und mich würde es halt schon echt nochmal freuen, mit dem zu trainieren und mit dem Rennen zu machen. Also das ist schon so ein Ding, da muss ich gar nicht weit über den Triathlonsport hinausblicken, weil der schon so eine Persönlichkeit ist, die, ich glaube, den Sport in Deutschland zumindest mal für mich, also es ist ja immer auch so, man sucht sich ja sich so Leute aussucht, die man aussucht, in Anführungszeichen, wenn man Leute gut findet, dann sind das ja auch oft Leute, die einem irgendwie in einer Form auch ähnlich sind oder komplett konträr. Und ich finde halt, sowas wie Andy, das könnte man in Anführungszeichen vielleicht nicht sportlich erreichen, aber menschlich halt schon. Halt immer fair, immer quasi dieses Sportsman-Gedanke und ja, auch privat halt immer sehr umgänglich.
Ja, ich habe eine Frage, die geht so ein bisschen mehr in die Richtung Unterhaltung. Ich fand die ganz cool. Die habe ich so ein bisschen aus einem anderen Podcast geklaut. Aber du, Boris, du bist ja auch dafür bekannt, dass du ungerne Pausen machst, gerade beim Radfahren, ne? Und da würde mich mal interessieren, hattest du schon mal einen Hungerast und wenn ja, was war dein größter Hungerast und wie hat er sich geäußert?
Ich habe diese Frage in einem anderen Podcast auch schon gehört und ich habe auch tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich so einen Hungerast schon mal gehabt hat, aber einen richtig schlimmen Hungerast hatte ich tatsächlich noch nie. Also es ist beim Radfahren geht sich das schon halbwegs aus. Es ist meistens schon so, dass ich das halt gut plane und ungefähr weiß, wann ich zu Hause bin und das funktioniert schon. Was eher mal so passieren kann, ist, dass wenn ich dann tatsächlich mal im Supermarkt anhalte, dass ich dann halt viel mehr kaufe, als ich eigentlich für die Fahrt bräuchte. Also dann, wenn ich dann schon mal anhalte, dann bin ich tatsächlich so ein Spontankäufer im Supermarkt. Das kenne ich so von mir eigentlich sonst auch nicht. Also sonst, wenn ich in den Supermarkt gehe, bin ich selten so an der Süßwarentheke oder so oder an der Kasse und musste eigentlich die süßwarenfreie Kasse nehmen, weil ich sonst nicht vorbeikomme. Also so klassische Hungeräste hatte ich nicht. Eine kleine Geschichte kann ich noch erzählen von meinem Training am Sonntag. Ich hatte so ein bisschen Magenprobleme seit Donnerstag. Und ja, mir war immer so ein bisschen flau. Ja, deshalb kam ich auch nicht so ganz zurecht mit meinen Kohlenhydraten am Ende. Und von Patrick Lange habe ich im Trainingslager gelernt, dass man halt einfach, wenn man so in einem Anstieg ist, dann kann man sein Handy auch mal auf laut stellen und dann kann man da so ein bisschen Musik hören. Da bin ich den letzten Anstieg dann mit Musik hochgefahren, damit es dann ein bisschen einfacher wurde. Dann habe ich das dann oben am Anstieg wieder ausgemacht. Bin dann noch nach Hause gerollt und nach fast 5 Minuten habe ich gedacht, wer ist denn da jetzt hinter mir? Da ging mein Handy ausnahmsweise noch wieder von selber an. Das habe ich halt relativ häufig, dass ich da irgendwie zu blöd bin, das in meine Jackentasche zu stecken, ohne dass es wieder von neuem angeht. Da habe ich auch schon 1000 Leuten irgendwelche Nachrichten geschrieben und mich dann nachher dafür entschuldigt, dass ich dem Y und was weiß ich schreibe oder unter irgendwelche Instagram-Posts in Australien habe ich auch mal 20 Kommentare geschrieben, sowas wie Y und 3x X. Dann wurde mir dann hin und wieder schon mal gefragt, was ist denn mit dem los? Und ja, das ist mir manchmal so ein bisschen unangenehm. Aber ich finde es auch saunervig, wenn du halt jedes Mal so ein Muster eingeben musst beim Bildschirm.
Face-ID?
Ja, Face ID, machen wir Face ID beim Radfahren, funktioniert das?
Ja, das ist ja noch schlimmer jetzt. Das ist ja, das funktioniert ja überhaupt nicht. Also ich habe halt mein, du kannst natürlich auch dein Radfahrgesicht einstellen, ne? Aber hast du ja in der Regel nicht. Also ich muss dann auch immer, ich gucke dann immer in das Handy, bis ich dann merke, okay, du hast ja Helm und Brille an. Ah, scheiße, funktioniert nicht. Dann musst du doch wieder einen Code eingeben.
Ja, also der einzige Zusammenhang mit dem Hungerast war, dass ich da wie so oft genauso zu dumm war, das Handy in die Jackentasche zu stecken, ohne wieder genau anzumachen. Also sonst habe ich tatsächlich keine Hungerastgeschichte parat.
Ach, das ist ja total langweilig. Ich habe jetzt gedacht, es kommt hier noch eine coole Geschichte. Ich habe aber noch eine, so eine eher so eine informative Frage, was mich einfach auch interessiert. Ich glaube, viele denken ja, so ein Profi-Triathlet, der trainiert halt x Stunden die Woche und jo, dann den Rest hat er ja frei, ne? So nach dem Motto, so ganz pauschal gesagt. So ist es ja nicht. Ne? Ihr habt ja auch neben dem Training auch immer noch viel zu tun. Es soll ja auch Profis geben, die noch einen Podcast haben zum Beispiel. Und wie ist denn da das zeitliche Verhältnis? Also sag mal vom reinen Training zu dem, was du noch nebenbei, sag ich mal, für deinen Sport zu tun hast. Wie ist das so zeitlich ungefähr? Wie kann man das einordnen?
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich so an normalen Tagen, also Wochentagen, schon noch so eine Stunde mit Triathlon-related Stuff beschäftigt bin, also mit wirtschaftlichen Fragen oder finanziellen Fragen, die sich dann so außenrum stellen. Ich merke durchaus auch, wann Wochenende ist. Also dann bekomme ich halt keine E-Mails zurück, das ist ganz nett, aber ich bekomme halt täglich schon die eine oder andere E-Mail, die ich dann beantworten muss. Aber ich würde schon sagen, dass mich das so in Anführungszeichen 5 Stunden die Woche so kostet und am Sonntag dann auch nochmal eine oder wie ich das auch immer schiebe. Das so ganz regulär, einfach so, was so an Buchhaltung und Kram so zu tun ist. Und dann kommt ja noch so ein bisschen hinzu, dass man dann noch so ein paar andere Projekte hat, wie zum Beispiel diesen Podcast hier, wie zum Beispiel Instagram, dass man dafür ein paar Bilder macht. Also macht die Woche dann schon ordentlich voll. Aber Ich mache diesen Podcast halt hier auch, weil ich einfach nicht nur Sport machen will, ne? Ich finde das halt auch gut, dass ich in anderen Dingen halt auch gefragt werde und da was dazu sagen kann oder was dazu lerne. Mhm. Im Moment schwingt ja immer so ein bisschen mit 36, wann so dein Karriereende ist und so. Im Moment ist es eigentlich nicht so, dass ich mir nicht vorstellen kann, also es nicht so daran liegt, dass mir der Sport irgendwann fehlt, sondern mir fehlt halt eher, dass ich halt quasi frei einteilen kann, wie ich so mein Berufsalltag in Anführungszeichen gestalte und schon so halbwegs selber festlegen kann, was mich gerade interessiert und was nicht, also wo ich jetzt quasi meine Prioritäten setze, also dass man da halt schon, man muss ja sagen, relativ frei ist, auch wenn ich halt gesagt habe, dass mir Social Media, dass mir das halt manchmal auch keinen Spaß macht, dann kann ich ja immer noch ganz bewusst entscheiden, mache ich jetzt X und mache ich Y, und ich finde, das ist halt einfach schon so eine Art Faszination am Profisport Triathlon, also es das finde ich halt einfach gut, dass ich da einfach relativ frei bin.
Cool.
Der Abschluss meines Podcasts bildet immer noch AB-Fragen und das ist auch so ein Ding, die Christian angeschnitten, C7 angeschnitten hat, dass ich die doch mal ein bisschen anspruchsvoller gestalte. Ich meine, vor zwei Ausgaben habe ich es ja schon gemacht, deswegen sind die AB-Fragen ein bisschen verschärft bei euch beiden, sind die jetzt nicht so total scharf, würde ich sagen. Also ich glaube, ihr könnt schon damit leben. Aber die Regel ist ja mittlerweile, dass es nur noch einen Joker gibt und einmal darf man sagen, diese Frage würde ich gerne ausführlich beantworten. Wir machen das so wie in der Trainingslager-Edition, dass eine Frage an den einen und die andere Frage an den anderen gestellt wird. Und naja, wenn einer den Joker nutzt, dann hat der andere den halt dementsprechend nicht mehr zur Verfügung. Wir fangen an mit Christian. Ambition oder Ausgleich?
Ausgleich.
Ambition oder Ausgleich?
An mich?
Ambition. Ja. Ich ganz kreativ stelle ich die Frage nochmal. Ironman oder Challenge?
Challenge.
Ironman oder
diese Challenge? Diese Frage würde ich gerne ausführlich beantworten. Ich sage zu diesem Fall, es sind beides große Veranstalter. Mir ist es zu einfach, dass viele schwarz und weiß sehen in der Sympathie für beide. Und deswegen ist meine Antwort auf Ironman oder Challenge immer kleine Veranstaltungen von regionalen Wettkämpfen.
Das trifft sich mega gut, weil die nächste Frage ist Challenge oder Vereinstriathlon, Christian?
Vereinstriathlon.
Ja, jetzt hätte ich natürlich das von oben, ne? Also dich kann ich jetzt nur noch fragen, Vereinstriathlon oder Vereinstriathlon? Ist ein bisschen blöd, macht in dieser Konstellation relativ wenig Sinn. Aber machen wir mal Vereinstriathlon oder selbstorganisierter Triathlon mit Freunden?
Selbstorganisierter Triathlon mit Freunden.
Kaffeestopp oder Tankstellenstopp?
Kaffeestopp.
Supporter oder Athlet?
Musste ich da jetzt nicht antworten.
Nee, es gibt jetzt trennen sich
eure Wege. Okay, gut.
Supporter oder Athlet?
Die geht es an mich. Athlet.
Rolle oder Regenfahrt?
Rolle.
Rennrad oder Zeitfahrrad?
Zeitfahrrad.
Nach Gefühl oder nach Watt?
Nach Gefühl.
Spaß oder Erfolg?
Erfolg.
Short oder Long?
Short.
Lange oder long?
Lange oder long? Lange?
Long oder Sanders?
Long.
Long oder Stone?
Stone.
Stone oder Sanders?
Sanders.
Stein oder Rot?
Passe.
Nutella oder Butter und Nutella?
Butter und Nutella.
Harzer Käse oder Honigbrötchen?
Harzer Käse.
Das waren 20er B-Fragen. Ihr habt das mit den Jokern gut hingekriegt, beziehungsweise einer hat keine gebraucht, der andere beide.
C7 hat es gut hinbekommen.
Ja, C7 hat es gut hingekommen.
Ich hatte die fieseren Fragen.
Ja.
Harzer Käse oder Honigbrötchen? So vor einem Rennen, ne? C7. Würdest du da immer harzer Käse nehmen, oder wie?
Nein, vor dem Rennen ist ein harzer Käse vor allem mit Marmelade unten drunter schon eine Geheimwaffe. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Aber das Honigbrötchen ist natürlich auch gut. Aber ich kann es nur empfehlen, morgens einen harzer Käse zu essen. Das ist
Vorm Wettkampf hatte C7 einmal nur im Kühlschrank Harzer Käse, Marmelade und ein Stück Brot. Und das war dann die Pre-Wettkampf-Ernährung.
also so zum Thema, man muss nehmen, was man bekommt, ne?
Ja, genau. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für eure Zeit. Es war aufschlussreich und ich glaube, wir nehmen ein bisschen was mit für die Zukunft. Ein bisschen weniger Shitstorm und ein bisschen mehr Liebe. Vielen Dank, Jungs.
Gerne.
Schön, dass wir da sein durften. Dankeschön.
Bin heute irgendwie, stehe ich so ein bisschen neben mir. Es tut mir leid.
Ich dachte, das wäre normal.
Ja, das ist normal. Konfus ist mein zweiter Vorname.
Bin auch total verwirrt, weil wenn du manchmal deine langen Gräten da quasi komplett über den Schreibtisch hinnehmen. Nein, die Beine meine ich.
Sind die im Bild?
Manchmal sind die im Bild.
Ich wollte eben nichts sagen.